SWR Kultur Hörbuch.
Milchzähne von Helene Bukowski. Es liest Laura Balzer. Folge 9. Am nächsten Morgen fuhr ich zu Göster und Len. Es war drückend heiß, der Himmel leicht diesig. Ich umrundete das Haus und ging in den Garten. Göster trug einen Trainingsanzug und wässerte die Zwiebelbeete, während Len im Schatten auf einer Liege schlief. Reglos hockten die Lachshühner um sie herum, als würden sie sie bewachen. »Heute Morgen ist Len in der Küche gestürzt«, sagte Göster, die meinem Blick gefolgt war. »Geht es ihr gut?« »Den Umständen entsprechend. Sie hat sehr geschimpft auf das Wetter. Je wärmer es wird, desto mehr verliert sie ihren Gleichgewichtssinn. Sie hat das Gefühl, die ganze Welt hat sich gegen sie verschworen. Für immer mehr Dinge, die sie früher ganz alleine gemacht hat, braucht sie Hilfe. Das nagt natürlich an ihr«, sagte Göster, richtete sich ihr Kopftuch und griff nach der Gießkanne neben sich. Doch ihre Hand zitterte so stark, dass sie sie nicht anheben konnte. »Lass mich das machen«, sagte ich und nahm die Gießkanne. Nach der Arbeit aßen wir gemeinsam einen Teller kalte Zwiebelsuppe auf der Terrasse. Len war aufgewacht und saß bei uns, aber als Göster auch ihr etwas auffüllen wollte, schüttelte sie den Kopf. Wir sprachen über Belangloses, und ich versuchte mir einzureden, dass es wie früher wäre, ein ganz normaler Tag, dass es nichts zu befürchten gäbe. Aber das dunkle Gefühl verschwand nicht. Nach dem Essen drückten sie mir einen Beutel mit Zwiebeln in die Hand. »Behaltet die lieber«, wehrte ich ab. Doch Göster und Len bestanden darauf. »Auch für das Kind«, sagten sie. Ich dankte ihnen. Sie brachten mich zum Pick-up. Göster musste Len den ganzen Weg stützen. Es tat mir weh, sie so zu sehen. »Sorge dich nicht um uns. Wir sind robuster, als wir aussehen«, sagte Len und lachte. Aber ich wusste, dass ihre Unbekümmertheit nur gespielt war. »Ich komme bald wieder«, versprach ich. Göster nickte. Ich stieg in den Pickup und fuhr davon. Auf der Rückfahrt sah ich am Straßenrand drei schwer mit Früchten behangene Mirabellenbäume. In den letzten Jahren hatten sie immer nur geblüht. Ich drosselte das Tempo, fuhr dicht an ihnen vorbei und nahm mir vor, gleich am nächsten Tag mit Maces zurückzukommen und die Bäume abzuernten. »Ich will die vollen Bäume als ein gutes Zeichen lesen.« Mirabellen erinnerten mich immer an einen besonders schönen Tag mit Göster und Len. Sie hatten mich zu zwei Bäumen in der Nähe des Flusses mitgenommen. Im Morgengrauen hatten wir die Früchte aus den Ästen geschüttelt und sie in großen Körben eingesammelt. Im Haus hatten wir die Mirabellen gewaschen und in alle zur Verfügung stehenden Töpfe umgefüllt. Während Len und ich die Früchte entsteinten und sie sortierten, die madigen warf ich in einen Eimer unter dem Tisch, kochte Göster Marmelade. Der süße Geruch verklebte die Luft. Bis zum Abend waren wir beschäftigt. Als es zu dämmern begann, wollte ich mich verabschieden, aber Göster drückte mich zurück auf meinen Stuhl. »Im Dunkeln sollte kein Kind alleine nach Hause fahren«, sagte sie. »Du schläfst heute Nacht hier.« Sie suchte eine Decke und Kissen heraus und richtete mir das Sofa her. Zum ersten Mal seit sehr langer Zeit kam ich mir behütet vor. Ich schlief tief und fest und träumte von Regen, der die Landschaft tränkte. Noch lange half mir die Erinnerung an diesen Tag in dunklen Stunden. Früh am nächsten Morgen, noch bevor die Sonne ganz aufgegangen war, fuhren Maces und ich zu der Stelle zurück. Das kräftige Gelb und Rot der Mirabellen wurde durch den dahinterliegenden leuchtend blauen Himmel noch verstärkt. Ich parkte den Pickup am Graben und wir nahmen die Plastikeimer von der Ladefläche, die ich, bevor wir losgefahren waren, aus dem Schuppen geholt hatte. Wir liefen über die Straße zu den Bäumen. Der Geruch der fast schon überreifen Früchte hing schwer in der Luft. Das Summen von Insekten war zu hören. »Pass auf die Wespen auf«, sagte ich zu Maces, als sie den Stamm hinaufkletterte. Ich ging zu dem anderen Baum. Viele der Früchte lagen bereits am Boden und faulten. Ich begann, den Eimer zu füllen. Bald waren meine Hände klebrig vom Saft. Als er voll war, brachte ich ihn zum Pickup und stellte ihn auf die Ladefläche. Ich nahm mir einen neuen und ging zurück. Maces war bis ganz nach oben geklettert und pflückte von dort. Sie grinste mir zu, ihr Mund saftverschmiert. »Pflücken, nicht essen«, rief ich ihr zu. Ich wollte gerade nach dem zweiten Eimer greifen, als ein Schuss erklang. »Weg von den Bäumen«, brüllte Pesold und kam über das Feld gerannt. Er trug nur eine grobe Jeans, kein Oberteil. Über seinen Bauch zog sich eine rot glänzende Narbe. Maces ließ vor Schreck den Eimer fallen. Die Mirabellen verteilten sich im Gras. »Das sind nicht deine Bäume«, rief ich und stellte mich schützend vor Maces, die schnell zu mir heruntergeklettert war. »Die Bäume stehen auf meinem Land, da lasse ich doch nicht den Teufel darin toben«, spuckte Pesold uns entgegen. Er musste getrunken haben. Ich roch den Alkohol und seine Bewegungen waren schwerfällig. Ich schluckte und erinnerte mich daran, wie er mir einmal meine Nase gebrochen hatte, nachdem ich Brennnesseln auf einem Acker geschnitten hatte, der auch zu seinem Land gehörte. Er hatte meinen Schädel in beide Hände genommen und ihn mehrmals auf die aufgeheizte Kühlerhaube meines Pickups geschlagen, sodass mir das Blut nur so aus der Nase geschossen war und einen beträchtlichen Teil des weißen Lackes des Autos geziert hatte. Jetzt schien er nur deshalb ruhiger zu bleiben, weil er so betrunken war, dass er kaum gerade auslaufen konnte. Er kniff die Augen zusammen und versuchte, uns zu fokussieren. »Die Mirabellen bleiben hier«, lallte er und deutete auf die Eimer. Grimmig schaute ich ihn an und kippte die Früchte in den Straßengraben. »Aufsammeln kannst du sie selber«, sagte ich. Er ließ mich nicht aus den Augen. Ich warf die Eimer zurück auf die Ladefläche und schob Maces auf den Beifahrersitz. »Dich kommen wir bald holen«, rief Pesold und zeigte mit dem Finger auf Maces. »Und wehe, mit meinen Bäumen stimmt jetzt was nicht.« Ich stieg hinter das Steuer. Pesold beugte sich zu uns hinein. »Wie ich sehe, hat das Kind noch alle Zähne. Ich zähle die Tage. Wenn ich euch vorher noch einmal hier erwische, dann schieße ich euch gleich aus dem Baum. Dann findet unser kleines Fest eben ein bisschen früher statt als geplant.« Er hatte so leise gesprochen, dass Maces ihn nicht gehört haben konnte. Schnell drehte ich den Schlüssel und stieg aufs Gas. Pesold musste zurückspringen, damit er nicht vom Auto mitgerissen wurde. Durch den Seitenspiegel sah ich, wie er mit fuchtelnden Armen auf der Straße stand und immer kleiner wurde. »Eine Handvoll konnte ich retten«, sagte Maces, griff in die Brusttasche ihres Kleides und zeigte mir die 5 Mirabellen. Ich versuchte ein Lächeln. »Die essen wir, wenn wir zu Hause sind«, sagte ich und blickte wieder auf die Fahrbahn. Im Haus setzten wir uns auf das Sofa in Maces Zimmer. Sie breitete ein Stofftaschentuch zwischen uns aus und legte darauf die 5 Mirabellen. »Du kannst 3 haben, ich nehme 2«, sagte sie und schob mir die Früchte zu. »Nimm du ruhig 3. Ich gab ihr eine zurück und steckte mir eine Mirabelle in den Mund. Sie war so reif, dass sie auf der Zunge zerging. Ich spuckte den Kern in meine Hand. »Lecker, oder?« Maces schaute mich an. Ich nickte ihr zu, doch vor meinem inneren Auge faulten die Mirabellen an den Bäumen. Später, während Maces draußen im Garten meine Steinsammlung sortierte, schlug ich auf dem Dachboden mehrmals mit der Faust gegen die Wand. Ich schlug so fest, dass die Haut aufplatzte. Im Bad wusch ich das Blut von den Knöcheln und vermied es dabei, mir im Spiegel über dem Waschbecken in die Augen zu sehen. »Was ist denn mit deiner Hand passiert?«, fragte mich Edith, als wir uns nachts im Flur begegneten. Um die Prellung zu kühlen, hatte ich ein nasses Tuch umgewickelt. Ich lehnte mich gegen das Geländer der Treppe und schwieg. Edith verzog spöttisch ihren Mund. Immer willst du alles aussitzen und hoffen, dass es sich am Ende von alleine klärt. Ich zuckte mit den Schultern und legte mich schlafen. Da ist etwas ins Rutschen gekommen. Und es fühlt sich wie eine Bewegung an, die abwärts geht. Ohne dass ich weiß, in welche Richtung ich schießen kann. Am nächsten Morgen war Edith verschwunden. Ich fand sie weder im Haus noch im Garten und auch ihr Pelz lag nirgendwo. Ich hoffte, sie tauchte nicht wieder auf. Aber als sie gegen Mittag zwischen den Kiefern stand und zum Haus zurückgelaufen kam, war ich doch erleichtert. Ihr Blick war müde, der Saum ihres Kleides nass. An ihrem Mantel hingen Blätter. »Wo warst du heute Morgen?« fragte ich sie, als sie am Abend in der dunklen Küche stand. Sie schenkte sich ein Glas des Holundersaftes ein, den ich auf dem Tisch hatte stehen lassen, und sagte, »Ich habe nur ein paar Runden gedreht, das klärt meinen Kopf.« »Das kaufe ich dir nicht ab«, sagte ich. Edith zuckte mit den Schultern. Ich machte ein paar Schritte auf sie zu und baute mich vor ihr auf. »Ich habe unseren Streit nicht vergessen. Was verrätst du mir nicht?« »Keine Sorge, ich werde dir das Kind nicht wegnehmen«, sagte Edith, duckte sich an mir vorbei und verließ die Küche. Auch in den darauffolgenden Tagen war sie manchmal für mehrere Stunden verschwunden. Meinen Fragen wich sie weiterhin aus. Sie stand auch jeden Morgen noch vor uns auf. Wenn ich nach unten kam, lehnte sie bereits in der Küche an der Spüle. Sie hatte wieder damit begonnen, regelmäßig zu essen, trug täglich ein anderes Kleid und schminkte sich. Nach dem Frühstück legte sie Lippenstift auf und puderte sich das Gesicht. Es kam mir vor wie eine Maske. Damals schien es mir, als würde sie sich für etwas wappnen. Dass sie das in gewisser Weise auch tat, habe ich erst im Nachhinein verstanden. Jeden Abend kämmte sie sich jetzt mit der Bürste aus Treibholz die Haare. Als Maces sie darum bat, flocht sie ihr zwei Zöpfe. »Was haben Sie nur gegen diese Farbe?« sagte sie und schaute bewundernd auf den leuchtenden Kupferton. Ich beobachtete die beiden von der Tür aus. Hinter meiner Stirn pochte es. Sie bemerkten mich nicht und ich machte auf dem Absatz kehrt. Aus dem Schuppen holte ich die Axt. Ich ging tief in den Wald und hackte dort auf einen Ast ein, den Maces vor kurzem aus einem Haufen Unterholz gezogen und der seitdem in ihrem Zimmer gelegen hatte. Ich hackte so lange, bis kaum noch etwas von ihm übrig war. Doch ich kam dabei nicht gegen die Szene an, die sich in meinem Kopf unaufhörlich wiederholte, wie ich Edith einmal die gleiche Frage gestellt hatte wie an diesem Tag Maces. Als Antwort hatte sie gesagt, »Das Stroh auf deinem Kopf ist viel zu widerständig. Damit wird sich nie etwas Gescheites anstellen lassen.« Abfällig hatte sie mich dabei durch den Spiegel der Frisierkommode gemustert, an der sie saß und sich selbst das nasse, glänzende Haar auf Treibholzstücke drehte und feststeckte. Ich war aus dem Raum hinausgestürzt und hatte drei ihrer Bücher in meinen Taschen verschwinden lassen. Noch in der Nacht war ich mit ihnen in den Wald gelaufen, wo ich sie auf einer Lichtung verbrannte. Ich habe sie nie wieder darum gebeten. Beim Essen hielt Edith mir jetzt oft den Teller für eine zweite Portion hin und sie trank in der Speisekammer den Saft aus den Pflaumengläsern. Argwöhnisch beobachtete ich sie dabei. Unser Vorrat war jetzt überschaubar. »Was führst du im Schilde?« fragte ich sie, nachdem ich sie dabei erwischt hatte, wie sie in der Badewanne Kartoffelbrei löffelte. Unschuldig erwiderte sie meinen Blick. »Erst regst du dich darüber auf, dass ich zu wenig esse, und jetzt plötzlich beschwerst du dich, wenn ich es tue«, maulte sie. Ich straffte die Schultern. »Das heißt aber nicht, dass du dich einfach beliebig an den Vorräten bedienen kannst, ohne an uns zu denken.« Edith nickte, aber am nächsten Tag fand ich sie und Maces, wie sie im Keller lachend die letzten Packungen Kondensmilch tranken. Wütend riss ich sie ihnen aus der Hand. »Was habe ich dir gestern gesagt?« rief ich. Schuldbewusst saß Maces auf der Kühltruhe daneben. Edith verzog sich eingeschnappt auf das Sofa. Als Edith und Maces am Abend schliefen, schloss ich die Vorratskammer und die Kellerluke ab und fädelte beide Schlüssel auf eine Schnur. Die trug ich von da an um den Hals. Edith gab sich nicht die Blöße, nach dem Schlüssel zu fragen. Auch wenn es Benzinverschwendung war, fuhr ich manchmal ohne Ziel durch die Gegend. Ich brauchte etwas Raum zwischen mir und dem Haus, in dem Maces und Edith immer mehr Zeit miteinander verbrachten. Das schnelle Fahren und das Zigarettenrauchen halfen mir dabei, meine Wut auf Edith im Zaum zu halten. Zudem hoffte ich darauf, dass mir endlich ein Plan einfallen würde, wie ich Maces endgültig aus der Schusslinie nehmen konnte, denn immer noch war kein einziger ihrer Zähne locker. An einem der Tage, als ich mal wieder mit dem Pickup unterwegs war, fuhr ich an Pesols Mirabellenbäumen vorbei. Als ich sie passierte, bemerkte ich, dass bereits neue Früchte an den Zweigen hingen. Sie waren größtenteils noch grün, aber einige schon fast wieder reif. Zweimal in so kurzer Zeit. Seit ich denken konnte, war das nicht passiert. Nachdenklich fuhr ich weiter. Später, als ich im Garten lag und Maces zwischen dem Kirsch- und Pflaumenbaum spielte, schrieb ich auf einen Bogen Papier. Das erneute Früchtetragen der Mirabellenbäume kommt mir wie eine Falle vor. In der Nacht träumte ich von überreifen Früchten, die platzten, wenn ich sie berührte. Ihr gärender Geruch tränkte den Boden, die Luft. Das einzige Geräusch kam von den summenden Wespen, auch Fliegen und Hornissen. Ein unaufhörliches Zucken, ein Wimmeln, nichts blieb an seinem Platz. Ich schreckte aus dem Schlaf. Die schwüle Luft war kaum auszuhalten. Sie knisterte elektrisch aufgeladen, wie kurz vor einem Gewitter. Ich konnte lange nicht einschlafen und lauschte nach draußen, aber der erleichternde Regenguss kam nicht und irgendwann döste ich doch weg. Als ich am Morgen aufstand, war der Boden so trocken wie am Abend zuvor. 3 Tage später bestätigte sich mein Verdacht. Ich fand heraus, wohin Edith so oft verschwand. Es war mittags, als ich gerade noch rechtzeitig sah, wie sie durch den Garten Richtung Wald lief. Ich wies Maces an, sich auf dem Dachboden versteckt zu halten, und folgte Edith. Ich ließ den Abstand zwischen uns so groß werden, dass sie meine Schritte nicht hörte, ich sie aber auch nicht aus den Augen verlor. Eine Weile liefen wir so durch den Wald. Schließlich erreichten wir den Fluss. Mücken tanzten über dem Wasser. Dahinter stand die Betonbrücke wie ein zerklüfteter Fels in der Landschaft. Von der Hitze wurde mir schwindelig. Vorsichtig stieg Edith die Uferböschung nach unten. Dabei hielt sie sich am hochstehenden Gras fest, um nicht den Halt zu verlieren. Unten angekommen, legte sie ihren Pelz auf einen großen Stein, zog die Schuhe aus und trat ins Wasser. Es reichte ihr an dieser Stelle nur bis zu den Knöcheln. Der Saum ihres Kleides sog sich voll. Für eine Weile stand sie so da, dann bückte sie sich, griff mit der Hand hinein und benetzte ihren Nacken und das Gesicht. Über ihrem Kopf stand eine Libelle unbeweglich in der Luft. Edith zog sich ihr Kleid aus und legte es zu dem Mantel auf den Stein. Darunter trug sie ihren perlmuttfarbenen Badeanzug. Ihr Körper war viel muskulöser, als ich ihn in Erinnerung hatte. Sie watete ins Wasser. Die Wellen schwappten ihr erst gegen die Knie, dann gegen die Hüftknochen und schließlich gegen die Brust. Ihr helles Haar, das sie sich zu einem Knoten gebunden hatte, glänzte in der Sonne. Auch das Wasser reflektierte das Licht. Zaghaft schwamm sie ein paar Züge, wurde schneller und schnappte nach Luft. Die Strömung war stark, sie musste gegen sie ankämpfen. Nur langsam kam sie voran. Sie erreichte die Mitte des Flusses, stoppte und schwamm zurück, immer darauf bedacht, nicht fortgerissen zu werden. Das Wasser spülte sie wieder ans Ufer, wo sie sich nass glänzend erhob und von dort zurück zum Stein mit ihrem Kleid und dem Mantel ging. Sie machte ein zufriedenes Gesicht, dehnte sich, zog sich wieder an und wandte sich zum Gehen. Bevor sie mich entdecken konnte, duckte ich mich hinter einen Baum. Ich nahm mir vor, sie am nächsten Tag zur Rede zu stellen. Das Wasser ist Edith immer noch vertraut. Sie schwamm darin wie ein Stück Holz, ohne ein einziges Mal unterzugehen. Früh am nächsten Morgen ging ich zur Kiesgrube. Ich rauchte auf dem Weg 5 Zigaretten, obwohl die Packung danach fast leer war. Ich blieb oben am Hang stehen. Wolf und Levke hatten ihre Schnapsflaschen zwischen den ausrangierten Autos zurückgelassen. An einer Stelle lag Holz, das von der Sonne ausgeblichen war. An einer anderen waren Kieselsteine zu einem Haufen aufgetürmt. Ich erinnerte mich, dass ich selbst diese Steine geschichtet hatte. Einen Nachmittag hatte ich damit zugebracht, weil ich nicht ins Haus zurückkehren wollte, wo Edith seit Tagen bewegungslos auf dem Sofa lag und noch nicht einmal reagiert hatte, wenn ich meine Hand dicht vor ihr Gesicht hielt. Als ich mir gerade eine 6. Zigarette anzünden wollte, bemerkte ich, dass auf der anderen Seite der Kiesgrube jemand stand. Es war ein Mädchen, etwas jünger als ich. Sie trug einen Overall, der aussah, als wäre er aus Papier. Aber das Auffälligste waren ihre Haare. Sie waren so rot wie die von Maces. Auch sie hatte mich entdeckt. Über die Kiesgrube hinweg starrten wir uns an. Dann machte sie auf dem Absatz kehrt und verschwand im hinter ihr liegenden Wald. Mein Herz klopfte. Ich zwinkerte. Nichts deutete mehr darauf hin, dass es das Mädchen wirklich gegeben hatte. Schnell rannte ich den Abhang hinunter und wäre fast gestürzt. Ich konnte mich gerade noch abstützen. Ich hastete durch die Kiesgrube und kletterte auf der anderen Seite wieder nach oben. Dort suchte ich die Stelle ab, wo ich das Mädchen hatte stehen sehen, doch sie hatte nichts zurückgelassen. Noch nicht einmal Abdrücke im Moos. Ich schlug mich durch das dahinterliegende Gestrüpp, rief etwas in den Wald, lauschte. Doch niemand antwortete mir. Die anhaltende Hitze lässt mich halluzinieren. Ich träumte vom Fluss. Um mich herum war Wasser. Ich fror, ohne sagen zu können, wo ich mich befand. Nirgends sah ich das Ufer. Und dann ein Schuss. Er zerschnitt die Tiefen, zerschnitt den Traum. Ich schreckte hoch. Ich war auf dem Küchentisch eingeschlafen. Die Deckenlampe brannte. Maces saß mir gegenüber und malte mit einem Kugelschreiber Kreuze auf ein Blatt Papier. Ich fuhr mir über das Gesicht und stützte mich auf. »Hast du das gehört?«, fragte ich. Sie nickte zögernd und sagte, »Es klang, als würde etwas zerspringen.« Sie drehte das Papier um und begann auch auf die Rückseite zu malen. »Wo ist Edith?«, fragte ich und rieb mir die Augen. Ich hatte sie noch nicht gesehen, seit ich am Nachmittag von der Kiesgrube zurückgekehrt war. Maces zuckte mit den Schultern. »Vorhin ist sie bei den Brombeerhecken auf- und abgelaufen.« Ich erhob mich und stellte mich vor das Fenster. doch es war so dunkel, dass mir nur mein eigenes Gesicht in der Scheibe entgegenblickte. Ich wandte mich ab, ging durch den Flur und trat aus dem Haus und rief Ediths Namen in die Nacht. Doch ich erhielt keine Antwort. Für einen Moment blieb ich noch draußen stehen, lauschte, aber die Landschaft war still. So still, wie ich es selten erlebt hatte. Als ich wieder zu Maces in die Küche kam, sagte ich ihr, dass es Zeit sei, schlafen zu gehen. Widerwillig faltete sie das Blatt Papier zusammen, steckte es ein und folgte mir ins Bad. Vor dem Spiegel stehend putzten wir uns die Zähne. Zum ersten Mal fiel mir auf, dass meine Augenringe genauso dunkel waren wie die von Edith. Auch Maces stand die Erschöpfung ins Gesicht geschrieben. Sie spülte sich den Mund aus und zeigte mir ihre Zähne. »Und? Wackelt einer?« fragte ich. Sie schüttelte den Kopf. In Maces Zimmer öffnete ich das Fenster. Kein Geräusch drang von draußen herein. Maces machte es sich auf ihrem Schlafsofa gemütlich. Seit neuestem platzierte sie die Dinge, die sie über den Tag hinweg gefunden hatte, um ihr Kopfkissen herum. Heute lagen dort 2 Kiefernzapfen, ein Zweig, von dem sie die Rinde gepult hatte, und 3 Vogelbeeren. Die Zeichnung mit den Kreuzen schob sie unter das Kopfkissen. »Du bleibst aber, bis ich eingeschlafen bin, oder?« fragte sie. Ich nickte, schaltete das Licht aus und setzte mich neben das Sofa auf den Teppich. Den Rücken lehnte ich gegen die Wand. Vom Flur drang unter der Tür ein schmaler Spalt Licht hindurch. Der Anblick beruhigte mich. Doch wenn ich die Augen schloss, sah ich wieder die sich zerteilenden Wassermassen. Also starrte ich in das dunkle Zimmer, in dem die Konturen der Möbel verschwammen. Als ich später in der Küche unsere Teller abwusch, hörte ich von draußen jemanden pfeifen. Ich ging zum Fenster und schaute hinaus. Unter dem Licht über der Tür stand Wolf. Er sah noch verwahrloster aus als beim letzten Mal. Ich nahm ein Messer von der Anrichte und trat zu ihm hinaus. »Was willst du?« fragte ich mit gedämpfter Stimme. Die Situation kam mir surreal vor. Unter seinem Käppi war er bleich wie eine getünchte Wand. Nervös wischte er sich die schwitzigen Hände an der Hose ab und sagte, »Wir haben eine totgefahren.« »Wovon sprichst du?« »Wir haben mit dem Auto eine totgefahren.« Wolf nahm sein Käppi ab und knüllte es zusammen. »Ihr habt doch überhaupt kein Auto«, sagte ich. Wolf und Levke hatten sich früher einen Spaß daraus gemacht, nachts mit ihren Karren über die Landstraßen zu rasen. Es hatte kein Jahr gedauert, bis sie ihre Autos vor den Baum gesetzt und selbst damit noch Glück gehabt hatten. Die blauen Flecken, Platzwunden, die ledierten Körper hatten sie danach zur Schau gestellt, als hätten sie sich in einem bedeutenden Krieg verletzt. Niemand wollte ihnen seitdem ein Auto leihen, und so mussten sie alle Strecken zu Fuß zurücklegen. Oder sie fuhren zu zweit auf einem Fahrrad, einer auf dem Sattel, der andere stehend auf dem Gepäckträger. In den letzten Jahren waren sie aber auch dafür oft zu betrunken gewesen. »Levke und ich«, stotterte Wolf, »wir haben uns Pesolds Auto ausgeborgt. Also wir machen das manchmal, wenn Pesold zu viel getrunken hat, weil dann schläft er meist mehrere Tage und bekommt es auch überhaupt nicht mit.« Ich verstand nicht, worauf Wolf hinaus wollte. Ungeduldig trat ich von einem auf den anderen Fuß. »Was hat das mit mir zu tun?« fragte ich. »Wen habt ihr totgefahren?« Wolf riss die Augen auf. »Ein Mädchen«, sagte er. »Was für ein Mädchen?« Ich wurde ungehalten. »Wolf, wovon sprichst du?« Er kaute auf seiner Unterlippe. »Sie war nicht von hier«, sagte er. »Was meinst du, sie war nicht von hier?« »Sie hat rote Haare«, ich hielt die Luft an. »So wie das Kind«, fügte er hinzu. »Wo ist sie jetzt?« Wer? Verdammt, das Mädchen, das ihr totgefahren habt. Wolf rieb sich wieder die Hände an der Hose. Spuck's aus. Im Kofferraum von Pesolds Auto. Ich fluchte. Bring mich auf der Stelle dorthin. Wolf bewegte sich nicht. Jetzt sofort, brüllte ich. Wolf führte mich durch den Wald. Ich konnte nicht sagen, wie lange wir liefen, doch es kam mir wie eine Ewigkeit vor. Wolf schien es keine Mühe zu machen, sich in der Dunkelheit zu orientieren, während ich schon nach wenigen Metern nicht mehr wusste, in welche Himmelsrichtung wir uns bewegten. Pesolds Auto stand mitten auf der Fahrbahn. Levke lehnte an der Kühlerhaube. Als sie uns sah, fluchte sie. »Wieso habt ihr so lange gebraucht?« Genau wie Wolf schien sie sich noch immer in einem Schockzustand zu befinden. »Ich will sie sehen«, sagte ich. Levke führte mich um das Auto herum und öffnete den Kofferraum. Es war das Mädchen von der Kiesgrube. Rot leuchteten ihre Haare. An der Stirn hatte sie eine Platzwunde. Ich beugte mich vor. An ihrem Handgelenk schimmerte ein Perlmutt-Armreifen. Es war der, den ich auf den Baumstamm gelegt hatte. Mein Herz begann schneller zu schlagen. Ich griff nach ihrem Arm, tastete nach ihrem Handgelenk und fuhr zurück. »Sie lebt noch«, sagte ich. Wolf stürzte neben mich. »Bist du dir sicher?« »Ich spüre ihren Puls.« Levke schubste Wolf beiseite und griff selbst nach dem Handgelenk des Mädchens. »Skalda hat recht.« »Was machen wir jetzt?« fragte Wolf und ging auf und ab. »Wir bringen sie in unser Haus, bevor uns jemand sieht«, sagte ich. Kurz wurde mir schwarz vor Augen. Ich musste mich am Auto abstützen. Wolf berührte meine Schulter. »Alles okay?« Ich schlug seine Hand weg. »Ja, alles gut.« Ich stieß mich vom Auto ab, öffnete die Tür und schob mich auf die Rückbank. Levke stieg hinter das Steuer. Wolf setzte sich auf den Beifahrersitz. Als ich aus dem Fenster schaute, sah ich eine Katze im Unterholz. Ihr weißes Fell schmutzig. Es schien mir, als bemerkte sie meinen Blick. Das Auto fuhr an. Ich verrenkte mir den Kopf nach der Katze und sah, wie sie sich duckte und im Wald verschwand. Ohne Licht fuhren wir die Straße entlang. Niemand sagte etwas. Als wir das Haus erreichten, war ich die Erste, die ausstieg. Ich öffnete den Kofferraum. »Ihr müsst mir helfen, sie ins Haus zu tragen«, sagte ich und umfasste den Oberkörper des Mädchens. Levke nahm die Beine und gemeinsam trugen wir sie durch die Tür, die Wolf uns aufhielt, und legten sie im Wohnzimmer auf das Sofa. Ich überprüfte den Puls des Mädchens. Der leichte Herzschlag war noch immer zu spüren. »Und jetzt?« fragten Wolf und Levke und schauten mich an. »Das Auto! Ihr müsst es zu Pesol zurückbringen!« Sie nickten, machten aber keine Anstalten zu gehen. Ich stand auf und schob sie zur Tür. »Ich bekomme das hier hin. Beeilt euch, bevor Pesold wach wird.« Endlich gaben sie sich einen Ruck. Als sie losgefahren waren, schloss ich die Tür und drehte den Schlüssel im Schloss. Erschöpft lehnte ich mich gegen das Holz. Maces kam die Treppe nach unten. Verschlafen schaute sie mich an. »Bist du weg gewesen?« fragte sie und rieb sich die Augen. Ich hockte mich vor sie und zog sie zu mir heran. »Im Wohnzimmer ist jemand«, sagte ich, »aber du musst keine Angst haben.« Ich nahm sie an der Hand und führte sie hinein. Als sie das rothaarige Mädchen sah, riss sie sich von mir los und stürzte zum Sofa. »Was ist mit ihr?« fragte Maces. »Sie hatte einen Unfall, aber sie lebt.« Ich stellte mich neben sie und wollte von ihr wissen, wer das Mädchen war. Maces presste die Lippen zusammen. »Du sagst mir jetzt sofort alles, was du weißt.«
»Meta.«
»Was?«
»Das ist meine Schwester Meta.«
Ich musste mich setzen. Deine Schwester? Aber wieso ist sie hier? Woher kommt sie? Sie war die ganze Zeit hier. Hier in der Gegend. Maces Nicken war zögernd. Sie hat sich versteckt. Sie ist gut im Verstecken. Niemand ist so gut im Verstecken wie Meta. Du wusstest die ganze Zeit, dass sie hier ist? Es war Metas Idee. Ich wollte mich auch verstecken, aber ich werde immer entdeckt. Und unser Proviant war alle. Meta hat gesagt, ich muss mich finden lassen, damit ich wieder richtig essen kann. So viel, dass ich es schaffe, mit ihr weiterzugehen. Weiter wohin? Zum Meer. Weg von der Hitze. Dort, wo wir herkommen, ist alles verbrannt. Euch ist die Flucht aus den toten Gebieten gelungen? Meta hat erkannt, dass wir dort nicht bleiben können. Ganz früh schon hat sie es erkannt. Und dann sind wir alleine losgelaufen, weil niemand auf uns hören wollte. Die anderen sind da geblieben? Maces nickte. Wieso wollt ihr zum Meer? Fragte ich. Meta sagt, auch hier wird alles verbrennen. Unsere Gegend ist sicher, sagte ich mit Nachdruck. Maces schüttelte den Kopf. Aber vom Meer kommt das kranke Wild. Sie flüchten von dort, sagte ich. Meta sagt, das Meer ist unsere letzte Chance. Ich erhob mich. Mir war schwindelig. Fast hätte ich das Gleichgewicht verloren. Ich muss Edith finden, sagte ich und verließ das Wohnzimmer. Ich stieg in den zweiten Stock und wollte Ediths Zimmertür öffnen. Sie war abgeschlossen. Überrascht stand ich davor und drückte erneut die Klinke nach unten, doch sie ließ sich nicht öffnen. Ich rief Ediths Namen und klopfte. Kein Geräusch drang zu mir in den Flur. Die Brechstange hing im Schuppen an der Wand. Ich nahm sie vom Haken und ging zurück nach oben. In kürzester Zeit hatte ich die Tür aufgehebelt. Das Licht brannte und erhellte den Raum. Ich trat auf den Spiegelschrank zu und stand mir selbst gegenüber. Mein ausgemergelter Körper kam mir vor wie der einer Fremden. Die Lippen waren trocken und aufgesprungen. Die Sonne hatte meine Haare noch weiter ausgeblichen. Die Sommersprossen lagen wie Schmutz auf meiner Haut. Zum ersten Mal fand ich, dass ich Edith ähnlich sah. Vorsichtig öffnete ich die Schranktüren. Im Inneren stand der Rollkoffer. Ich holte ihn heraus. Er konnte nicht leer sein, dafür war er zu schwer. Ich legte ihn auf das Bett und öffnete ihn. Fein säuberlich waren darin ein paar von Ediths Kleidern zusammengelegt. Auch eine Tüte mit ihrem Schmuck, sowie der weiße Pelzmantel für Maces. Ich nahm alles heraus. Ganz unten entdeckte ich zwei T-Shirts und eine Hose, die mir gehörten. In meinem Brustkorb verschob sich etwas. Edith hatte für eine Flucht gepackt. Nach allem, was passiert war, hatte sie daran festgehalten, dass wir zu dritt gehen würden. Deutlich sah ich vor mir, wie hoffnungsvoll sie alles im Koffer verstaut hatte. Ich musste mich abwenden. Es schnürte mir die Kehle zu. »Hast du Edith gefunden?« fragte mich Maces, als ich nach unten ins Wohnzimmer kam. Ich schüttelte den Kopf. »Sie ist sicherlich draußen unterwegs«, sagte ich und versuchte nicht besorgt zu klingen.